Herzlich willkommen, wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei den Psychotanten zur neuen Folge. Hier ist die Dominique, ich sitze in München, die Anke sitzt in Ibbenbüren und das Thema der heutigen Sendung ist Online-Beratung. Dazu gibt es ganz schön viele Fragen, das haben wir jetzt schon gemerkt. Und da Anke das ja zufällig sozusagen ein Großteil ihrer Arbeit von Online-Beratungen geprägt ist, nutzen wir jetzt einfach mal die Chance, euch da ein bisschen mehr drüber zu erzählen, wie das eigentlich so genau ist, warum es nicht Therapie heißt. Und ich werde Anke dazu quasi an eurer Stelle heute ein paar Fragen stellen. Und dann starte ich doch gleich mal mit der Frage, wie bist du eigentlich zur Online-Beratung gekommen?
Ja, gute Frage. Erstmal hallo von mir. Was ich vorher noch mal ganz stark betonen möchte, ist, Online-Beratung ist keine Therapie. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein Unterschied. Therapie ist ein geschützter Begriff und darf so wirklich nur im 1:1 Live-Kontakt bisher stattfinden. Da gibt es aktuell so ein paar Regelungen oder ein paar Diskussionen, sodass da wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder in diesem Jahr noch einiges passieren wird. Aber aktuell ist Online-Beratung keine Therapie. Und wie bin ich dazu gekommen? Ja, geplant war das halt überhaupt nicht irgendwie. Ich habe ja letztes Jahr dann mit Instagram angefangen und darüber kamen halt immer wieder irgendwelche Fragen, dass Leute von mir irgendwie eine Beratung wollten, individuelle Fragen hatten, wo ich dachte, ja, okay, nee, über Instagram möchte ich das nicht machen. Instagram ist kein sicheres Medium und ich kenne die Leute so nicht, sondern ich musste einfach viel, viel mehr von denen wissen. Und das war so der eine Punkt. Dann war der andere Punkt, dass ich ja dann im Herbst die Approbation erlangt habe und ich dachte so, ja, cool, ich habe jetzt halt keinen Kassensitz, kann halt nur neu mit Selbstzahlern und Privatpatienten abrechnen und Ibbenbüren ist jetzt nicht so die Weltstadt und jetzt auch nicht so finanziell hochgestellt, dass ich dachte, boah, es gibt hier super viele Privatpatienten, sodass ich gedacht habe, okay, was kann ich denn als Alternative machen? Und dann dachte, okay, wie wäre es denn eigentlich, das online anzubieten? Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht, habe mit anderen Kollegen gesprochen, die das schon eine Zeit lang machen und habe mich dann ja so ein bisschen dafür entschieden, das auch zu machen. Und es ist richtig cool. Tatsächlich ist es aber trotzdem so, dass es in Ibbenbüren doch recht viele Privatpatienten und Selbstzahler gibt.
Also das heißt, du sitzt dann auch manchmal mit Leuten eigentlich aus der Umgebung sozusagen da oder weißt du sowas gar nicht bei den Patienten, woher der jetzt immer kommt?
Doch, also bei den meisten weiß ich das schon. Es wäre aber für mich jetzt auch kein Problem, wenn jemand sagt, nee, ich möchte das unter einem falschen Namen machen, weil ich möchte anonym bleiben und das ist überhaupt kein Problem. Aber tatsächlich hatte ich auch schon eine Beratung mal hier aus Ibbenbüren, wo dann tatsächlich der Sinn von Online-Beratung perfekt gepasst hat, weil es gibt ja halt auch beispielsweise Menschen, die das Haus nicht verlassen können oder die einfach große Ängste haben, die einfach für einen Psychotherapeuten in der Praxis, also was für die halt unerreichbar wäre. Und da hatte ich tatsächlich auch schon eine Beratung hier aus Ibbenbüren.
Da sind wir schon quasi bei meiner nächsten Frage. Was sind denn deiner Meinung nach so Vor- und Nachteile auch von Online-Beratung gegenüber jetzt so der klassischen Therapie, sag ich mal?
Also vor allen Dingen, es ist keine Wartezeit da. Also wenn mir jemand eine Mail schickt, dann kann ich und sagt, ich habe Interesse an einer Online-Beratung, dann kann ich dem innerhalb von 1 bis 3 Tagen einen Termin anbieten. Wenn ich auf einen Therapieplatz warte, hatten wir ja schon mal in der Folge, das sind ja halt teilweise Wochen bis Monate, die man da warten muss. Dann ist es natürlich so, man ist zeitlich viel, viel flexibler. Ich kann das auch am Wochenende machen, ich kann das auch abends um 9 machen, weil ich zu Hause sitzen kann und weil der Klient zu Hause sitzen kann. Der Klient hat keinen Anfahrtsweg, der muss nicht erst ins Auto setzen, der kann es in der Mittagspause machen oder wenn er auf Geschäftsreise oder im Urlaub ist. Also, oder ich kann es halt auch machen, wenn ich im Urlaub bin. Das habe ich im letzten Jahr auch gehabt. Ich war dann ja im Dezember in der Karibik und habe dann mit einer Klientin dann wirklich online gesprochen. Ja, das war halt echt auch ganz eine coole Erfahrung. Und es ist natürlich auch so, dass das halt tatsächlich ja erstmal keiner erfährt, ne? Und Was ich halt auch einen wichtigen Punkt finde, man erreicht nochmal ganz andere Menschen, die sich halt zum Beispiel nicht trauen, zu einem Psychotherapeuten zu gehen oder die mobil einfach eingeschränkt sind, die jetzt super auf dem Land wohnen und es gibt keine Therapeuten oder es gibt nur einen Therapeuten und es ist ein Mann und man kann nicht mit einem Mann oder es ist eine Frau und Frauen sind irgendwie ein Problem. Oder man ist auch körperlich nicht mobil, dass man wirklich das Haus nicht verlassen kann, sei es aufgrund von einer körperlichen Erkrankung oder sei es aufgrund von Ängsten. Ich hatte auch schon mal einen Patienten, der einfach so viele Zwänge hatte, dass er das Haus nicht verlassen konnte. Und wie soll man diesen Menschen sonst helfen, wenn nicht online? Also Hausbesuche, ich glaube, es gibt tatsächlich auch Psychotherapeuten, die Hausbesuche machen, aber dafür muss der Psychotherapeut halt auch in der Nähe wohnen, ne?
Absolut. Und siehst du auch irgendwelche Nachteile so bei der Online-Beratung?
Ja, also es gibt natürlich erstmal den Nachteil, dass man es selber zahlen muss. Bisher tragen die Kosten die Kassen nicht. Das muss man halt also quasi selbst finanzieren. Und ich finde halt natürlich auch, dadurch, dass Online-Beratung noch ein recht neues Feld ist, gibt es halt auch wenig Richtlinien und theoretisch kann das halt jeder anbieten. Es kann jeder Coach, jeder Heilpraktiker, es kann auch jeder Psychologe oder Psychologiestudent anbieten, der sagt, ich habe da so ein paar Seminare im Studium gehabt und ich möchte das für mich nutzen. Da ist halt, gibt es noch wenig Standards so, und das finde ich, wären so die negativen Dinge, die mir da einfallen würden. Fällt noch ein positiver Aspekt ein, und zwar, es ist ja halt auch häufig so, dass man mit einer Online-Beratung zum Beispiel die Wartezeit überbrücken kann, dass man sagt, ich stehe bei einem Therapeuten auf der Warteliste, ich habe aber erst in 4 Monaten kann ich starten. Mir geht's aber so schlecht und ich möchte diese Zeit überbrücken. Da kann Online-Beratung zum Beispiel halt auch stabilisierend wirken, damit diese Person halt nicht noch weiter abrutscht und erstmal in die Klinik muss zum Beispiel, sondern wirklich diese Zeit überbrücken kann, um dann mit der Richtlinientherapie bei einem Therapeuten zu starten, der einen Kassensitz hat und wo die Kosten auch von der Kasse übernommen werden.
Und wie ist so generell gerade so die Wahrnehmung in der Szene, sage ich jetzt mal, also von Kollegen oder so von Verbänden? Wie wird Online-Beratung da gesehen oder diese ganze Thematik mit diesen mehr werdenden Apps und Online-Angeboten?
Also Kollegen von mir, die sehen das halt häufig schon eher skeptisch. Einige sind auch total interessiert. Also einen Kollegen, mit dem habe ich zusammen die Prüfung auch gemacht, den habe ich wirklich so angefixt. Der macht das jetzt tatsächlich auch. Der bietet auch Online-Beratung an. Und es ist halt für viele Alteingesessene, sage ich mal, noch ein recht neues Feld. Ich habe da am Freitag hatte ich noch Supervision, habe ich mit meinem Supervisor drüber gesprochen, der ist bestimmt auch schon so Anfang 60, ich hoffe, er hört es nicht und denkt jetzt und ist erst irgendwie Anfang 50, und er meinte auch, das ist ein total spannendes Feld, er ist da halt recht offen, aber er sieht das halt auch sehr, sehr kritisch, ne? Also weil, wie ist das mit Datenschutz, wie ist das sind ja alles so diese Themen, die da wichtig sind, und die Verbände, ich habe die tatsächlich alle mal angemailt letztes Jahr, als ich mir überlegt habe, das zu machen, und habe gefragt, gibt's da irgendwie einen Guide, gibt's da irgendwie Richtlinien, irgendwas, was ich beachten muss, was die mir ja zur Verfügung stellen können, sagten die meisten halt einfach, nee, haben wir noch nicht, wir sind dabei. Die sind da alle so ein bisschen hinterher, habe ich manchmal das Gefühl. Die Psychotherapeutenkammer NRW, also bei der ich halt auch Kammermitglied bin, die steht dem Ganzen recht offen gegenüber, habe ich so das Gefühl. Da ist halt jetzt im Herbst auch der Jahreskongress, der geht auch zum Thema Instagram, Facebook, soziale Medien, Chancen für die Psychotherapie, aber halt natürlich auch die Risiken. Und da ist man, glaube ich, schon dabei, dass irgendwo qualitativ auch zu kontrollieren, einfach auch damit geguckt wird, dass da die Online-Angebote, dass sie seriös sind. Also es gibt auf Instagram teilweise so viel Mist, beziehungsweise vielleicht auch gute Angebote, die dann aber sehr, sehr kritisch beworben werden, wie ich finde. Und da fehlt es mir noch so ein bisschen eine Haltung der Kammern und der Verbände. Aber ich glaube, dass das halt immer mehr kommt und es ist halt ein neues Feld und ich würde sagen, dass es, wenn neue Dinge kommen, dass es immer erstmal kritisch gesehen wird, vor allen Dingen von den Alteingesessenen. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht negativ, sondern einfach, ich meine damit, die jetzt schon lange in der Praxis tätig sind. Als ich letztes Jahr war ich auf einem Tag der Psychologie in Berlin und da haben wir halt auch so ein Barcamp gehabt und haben da mit Kollegen drüber gesprochen und da waren viele dabei, die sagten, also die dann Angst hatten, dass jemand, der Online-Beratung macht, den Psychotherapeuten die Klienten und Patienten wegnimmt. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern es ist ja ein zusätzliches Angebot und ich glaube auch nicht, dass die Online-Beratung eine Therapie ersetzen kann, sondern überhaupt nicht, ne? Sondern man erreicht einfach nochmal ganz andere Menschen, die sich sonst nie mit dem Thema auseinandersetzen würden.
Ja, also das ist auch so ein bisschen mein Gefühl, dass es hat jetzt leider ein bisschen zu lange gedauert, dass so die offiziellen Instanzen sozusagen da jetzt mit aufspringen, weil sie, glaube ich, lange gehofft haben, sie können das Ganze mit den Online und so doch irgendwie ignorieren. Ja. Und jetzt merken sie halt, es geht nicht mehr. Und was ich jetzt langsam so auch feststelle, ist, es waren bis jetzt immer die Ängste und die Vorurteile und die Skepsis irgendwie, die das Ganze beherrscht haben. Und langsam kommt es aber durch, dass das ja auch durchaus Vorteile haben könnte und dass es vielleicht das Versorgungssystem sogar ein bisschen entlastet könnte. Und deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass da jetzt endlich langsam erste Entwicklungen zu erkennen sind, dass wirklich die Leute, die da eigentlich ganz dringend mitreden müssten, nämlich die Verbände und die Therapeuten, dass die da sich jetzt langsam mit einmischen und das nicht irgendwie der freien Wirtschaft oder privaten Anbietern überlassen. Also finde ich eine gute Entwicklung. Aber jetzt mal so eine ganz praktische Frage. Wie läuft denn so eine Online-Beratung ab? Also wir hatten ja jetzt schon, wie so eine klassische Therapie sozusagen abläuft und so da ein paar Hinweise gegeben. Gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Wie läuft es ab?
Also ich kann ja nur von meiner Online-Beratung sprechen. Ich glaube, weil wie gesagt, das ist halt schon immer anders, glaube ich. Also bei mir ist es halt so, dass die Leute meistens irgendwie über Instagram oder tatsächlich auch schon über den Podcast oder über meine Homepage auf mich aufmerksam werden und mir dann meistens eine E-Mail schicken und fragen, wie es abläuft. Und dann gebe ich denen halt nochmal ein bisschen mehr Infos. Und dann bekommen die, wenn die sagen, ja, sie möchten gerne eine Online-Beratung bei mir buchen, dann bekommen die von mir vorher so einen Beratungsvertrag, wo dann halt nochmal so ein paar Richtlinien drinstehen, was sie beachten müssen. Und bekommen dann auch nochmal so einen Fragebogen, wo dann ein bisschen was zur Lebensgeschichte erfragt wird, was sie sich erhoffen von der Beratung und wo ich auch gucken kann, ist das überhaupt was für die Beratung? Weil wenn jemand wirklich jetzt stark suizidal ist oder so oder wirklich traumatisiert ist und mit mir da jetzt drüber sprechen möchte, da glaube ich, da sind die Grenzen von Online-Beratung auch überschritten so. Also da gucke ich dann immer schon und mir ist halt wichtig, dass ich mich vorher auch schon mal drauf vorbereiten kann, damit man halt nicht alles jetzt dann direkt in diesen 50 Minuten besprechen muss, ne? Also dass ich mich dann vorbereiten kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich nutze so einen externen Dienstleister, sodass halt der Datenschutz auch gegeben ist und dass es sicher verschlüsselt ist. Da bekommen die Patienten, ich sag schon Patienten, die Klienten, so eine TAN zugeschickt und gehen dann auf die Seite des Anbieters und können sich dann da einloggen. Und ich setze mich vor den PC, der Klient setzt sich vor den PC, wir schmeißen die Kamera an und dann sehen wir uns. Und dann ist es eigentlich ähnlich wie in der Therapie. Man spricht miteinander und der einzige Unterschied ist, in der Therapie werde ich gesiezt und in der Beratung mache ich das tatsächlich mit dem Du, einfach damit die Distanz nicht so da ist, ne? Also weil es ist ja schon nochmal ein bisschen was anderes. Manche sind da halt auch erst nochmal recht aufgeregt, aber meistens legt sich das recht schnell. Für viele ist es halt auch so das erste Mal dann, ne? Aber sonst gibt es da tatsächlich gar nicht so viele Unterschiede. Ich merke schon, dass viele sich da im eigenen Umfeld, aus dem Wohnzimmer oder wo die dann sitzen, viel, viel sicherer fühlen und auch schneller offen sind. Und das finde ich halt sehr, sehr bemerkenswert. Und was ich halt auch merke, ist, dass die Leute sehr, sehr motiviert sind. Das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, aber ich glaube einfach, wenn man das selber zahlt nochmal, dann möchte man auch möglichst viel aus dieser Zeit rausnehmen, also rausbekommen. Und es ist halt immer sehr, sehr spannend. Für mich ist das halt auch immer ganz komisch, weil die Leute kennen mich ja meistens schon so ein bisschen mehr und ich kenne sie halt gar nicht, ne? Wenn ich einen Patienten das erste Mal sehe in der Praxis, dann ist es was anderes. Der kennt mich nicht so gut und ich kenne ihn nicht so gut, ne? Es ist halt schon immer ganz witzig.
Und wie ist das so für dich aus deinem eigenen, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Zimmer du das zu Hause machst, aber wie ist es aus dem eigenen Wohnzimmer raus sozusagen diese Online-Beratung zu machen?
Ich finde das eigentlich total cool und chillig. Also ich obenrum habe ich dann immer, bin ich dann normal also vernünftig angezogen und meistens habe ich dann trotzdem irgendwie Jogginghose an. Also würde ich jetzt nicht in die Praxis gehen, ne? Und ich mache es tatsächlich in meinem Arbeitszimmer, also dass man jetzt auch nicht so viel irgendwie von meiner Wohnung sieht. Also jetzt gerade, ne, wenn wir den Podcast aufnehmen, sitze ich bei mir im Wohnzimmer mit Küche zusammen. Du hast einen schönen Blick in die Küche, ne? aber es ist, finde ich, halt schon echt entspannend, weil ich kann da halt auch anders arbeiten. Zum Beispiel kann ich mit den Klienten dann auch in der Zeit meinen Bildschirm teilen. Und ich habe halt auf meinem PC halt ja viele Arbeitsblätter oder auch Fachbücher und Grafiken und so. Die habe ich in der Therapie halt nicht alle parat, weil ich meinen PC dann nicht mit hinnehme und kann dann so auch nochmal anders mit denen arbeiten. Und ich finde das halt wirklich echt schön, weil ich einfach... Ja, wenn eine Anfrage reinkommt und ich habe gerade Zeit, dann kann ich mich vor den PC setzen und der Person helfen. Mhm. Und die sind halt auch oft sehr, sehr viel sicherer und müssen sich halt auch nicht ins Auto setzen oder in die Bahn und zum Psychotherapeuten fahren.
Mhm. Ja, das finde, das hört sich echt alles irgendwie ganz, ganz gut an. Aber jetzt ein bisschen vielleicht zum Abschluss eine ein bisschen provokante Frage. du kennst ja sozusagen beide Seiten, weil aus deiner Ausbildungszeit hast du ja auch noch quasi klassische Therapiepatienten, machst jetzt aber viel online. Wenn du dir jetzt aussuchen oder wenn du einen Kassensitz anbekommen würdest, hättest du denn gern Kassensitz? Würdest du da zuschlagen?
Tatsächlich nein. Also ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, hier in Ippenbüren einen halben Kassensitz zu bekommen. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich ihn bekommen hätte, aber jemand hat einen halben Kassensitz angeboten und ich war da im Kontakt mit. Habe dann aber für mich entschieden, nee, ich möchte das aktuell gar nicht, weil ich bin aktuell so glücklich mit der Situation. Ich bin 3 Tage die Woche in der Praxis, behandle da noch einige Kassenpatienten aus der Ausbildung, habe einige Selbstzahler und auch einige Privatpatienten und habe da quasi so meinen Alltag als Psychotherapeutin, wie ich ihn auch aus der Ausbildung noch kenne. Und dann an den anderen Tagen biete ich dann die Online-Beratung an, habe das mit Instagram, habe den Podcast und das ist für mich total eine spannende und schöne Kombination. Und wenn ich jetzt einen Kassensitz hätte, klar, dann hätte ich ausgesorgt, sage ich mal, ne? Also jetzt so, weil ich keinen Kassensitz habe, muss ich halt immer wieder gucken, kommen neue Patienten, wie wird das, klappt das finanziell? Das ist natürlich schon eine Unsicherheit, aber es bietet halt ganz viel Freiheiten. Und wenn ich halt einen Kassensitz habe, dann bin ich im System drin. Dann bin ich zwar mit Patienten versorgt bis ans Lebensende, aber ich habe halt kaum andere Freiheiten mehr. Also ich merke das bei Kollegen, die dann wirklich den ganzen Tag dann in der Praxis sind und das kann, glaube ich, auch sehr, sehr erfüllend sein, aber für mich ist das zum jetzigen Zeitpunkt keine Option. Es kann sein, dass ich in 5 oder in 10 Jahren sage, boah, jetzt habe ich genug Projekte gehabt, jetzt habe ich alles Mögliche ausprobiert und jetzt möchte ich mich irgendwie zur Ruhe setzen, so ungefähr, und dann kann es sein, dass ich dann sage, ich möchte noch mal einen Kassensitz haben. Es ist natürlich aber, finde ich, auch immer eine finanzielle Frage, weil so ein Kassensitz, der kostet auch noch mal 30.000 bis 100.000 Euro und die muss man halt auch erstmal haben, ne? Dominique macht gerade den Mund, kriegt ihn nicht mehr zu. Das sind halt alles so diese Faktoren und ich mag das einfach aktuell so, wie es ist. Ich habe alle Freiheiten und kann mir das so gestalten, wie ich möchte. Wenn ich den Kassensitz habe, muss ich die Sprechstunden anbieten? Muss ich die telefonische Erreichbarkeit erfüllen? Das sind alles so diese Sachen, die ich aktuell nicht habe. Und darin gehe ich halt total auf.
Ah, sehr schön. Und da grinst sie. Also ich kann, ja. Wir können uns ja hier mal sehen, wenn wir den Podcast aufnehmen. Da strahlt sie. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende der Folge. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt der Online-Beratung geben. Ich sage danke, Anke. Ha, das wollte ich schon immer mal sagen.
Bitte, Brigitte, zurück.
danke, dass du uns da so ein bisschen Einblick gegeben hast in deinen Arbeitsalltag. Und vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen ein besseres Bild, wie Online-Beratung, was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Und dann würde ich sagen, danke.
Bitte, und wir wünschen euch einen schönen Tag.
Ciao. Genau, bis dann. Ciao.
Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manie und Anke Glasmeier.